begrüßen euch alle sehr herzlich zu unserem Abend Nummer 6. Ich beginne wieder mit einer kleinen Wiederholung vom letzten Mal, damit wir da wieder gut hineinfinden, vor allem weil ja 2 Wochen dazwischen waren. Und wir haben dann heute ein besonders schönes Thema, die Sakramentalität der Ehe. Da geht es um das Sakrament der Ehe und was uns Johannes Paul II. Über das Sakrament und die Ehe zu sagen hat und über die sogenannte Krönung des Triptychons. Beim letzten Mal war das Thema ja die Auferstehung. Und gemäß der Lehre der katholischen Kirche halten wir nicht an der Unsterblichkeit der Seele alleine fest, welche nach dem Tode des Leibes ja weiterlebt, sondern wir erwarten die Auferstehung des Leibes am jüngsten Tag. Das heißt, für diese Zwischenzeit sind wir ohne Leib, so glauben wir. Aber unser lieber Gott möchte, dass wir komplett, dass der Mensch, der ganze Mensch vollendet wird. Das heißt, die Auferstehung des Leibes gehört auch wesentlich zu unserem Glauben. Der Leib kommt somit am jüngsten Tag zusammen, also mit der Seele wieder zusammen. Die Seele wird einmal zuerst geläutert. Und wir haben davon gesprochen, dass diese himmlische Hochzeit, also freiwillig ist, nur wer sich dafür entscheidet, der kommt zu dieser himmlischen Hochzeit. Nämlich, wenn die Seele geläutet wird, können wir uns noch immer entscheiden, gehen wir den Weg, also den Gott uns anbietet, oder nicht. Also Gott ist zuerst mal barmherzig und dann ist er gerecht. Die Gerechtigkeit kommt dann auch, aber zuerst ist er mal sehr barmherzig. Und es gibt immer, so glauben wir ganz fest, die Möglichkeit der Umkehr bis zum Schluss. Wir haben auch durch den Pater Stefan Wachsenberger, der hat uns sehr von seiner, also mit sehr viel großem Schwung noch, er ist ein junger Priester, hat er uns von seinem Lebensweg erzählt und von der Berufung zum priesterlichen Leben. Johannes Paul II. Hat das in seiner Theologie des Leibes immer ganz bewusst nebeneinander gestellt. Ständig hören wir auch von dieser Berufung zur Jungfräulichkeit um des Himmelreiches Willen, so nennt er es. Und wir haben gehört, dass diese 2 Berufungen sich ergänzen, dass wir diese beiden Berufungen, dass sie notwendig sind, dass man erkennt, dass sie auch ergänzend sind, weil der Priester durch seinen Verzicht auf die Ehe und auf diesen sehr großen Verzicht auf etwas besonders Wertvolles, auf Ehe und eigene Kinder und Familie, uns zeigt, dass dieses Zusammenleben, dass diese Verbindung mit Jesus Christus schon jetzt möglich ist. Johannes Paul II. Nennt es auch eine prophetische Berufung, weil die Prophetie, das ist das, was uns sozusagen vorgestellt wird oder angekündigt wird, was bedeutet, dass wir alle berufen sind zur Verbindung dann, wenn wir gestorben sind mit Jesus Christus, zu dieser sogenannten himmlischen Hochzeit. In der Ehelosigkeit kommt die Brautschaft der Kirche zum Ausdruck. Auf Erden ist dieser Ruf zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen mit einer gewissen Opferbereitschaft verbunden. So hat uns das der Pater Stefan sehr eindringlich erklärt und erzählt. Es ist ein bewusster und freiwilliger Verzicht des Leibes und der Seele im Hinblick auf die vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Es ist eben ein großer Verzicht. Es ist daher eine Berufung, die sehr gut geprüft werden muss. Die heilige Hildegard von Bingen sagt über diese Berufung: Überlegt gut, ob ihr in der Umarmung der göttlichen Geheimnisse leben könnt. Die beiden Berufungen ergänzen sich. Der irdische Weg ist die Vorbereitung auf die komplette Erfüllung unserer Berufung als Mensch, nämlich auf die Ganzhingabe mit Jesus Christus, dann im Himmel die himmlische Hochzeit. Das Licht der Auferstehung, so wie wir das letzte Mal dargelegt haben, beleuchtet nämlich jegliche Situation des Menschseins hier auf Erden durch diese Verheißung der himmlischen Hochzeit, dieser völligen Vereinigung mit Jesus Christus. Also es beleuchtet jegliche menschliche Situation und zeigt gleichzeitig auch die endgültige Berufung jeder Person auf. Und wir haben auch gesagt, egal in welchem Lebensstand man ist, für alle gilt das gleiche Ziel. Weil manchmal würde man glauben, vielleicht, dass die Ehe sozusagen das Ziel ist. Manche wissen es nicht besser und manche leben so, als ob die Ehe hier auf Erden das Ziel ist. Es ist aber nicht das Ziel. Es ist ein Zeichen und ein Weg. Das Ziel ist nicht die Ehe, sondern der Bund mit Gott, und zu dem sind wir alle berufen. Wir haben auch über jene gesprochen, oder ich habe versucht, ein bisschen darzulegen, über jene, die zur längere Zeit ehelos sind oder unfreiwillig ehelos geblieben sind, dass diese Personen eben kein aufgeschobenes Leben führen sollten, sondern schon jetzt damit beginnen sollen, die Hingabe zu leben. Und wir wissen sehr wohl, unser Webinar heißt ja Liebe und Hingabe, weil es so zusammengehört, weil das der Inbegriff der Theologie des Leibes ist, die Liebe leben, indem wir uns hingeben. Und es ist natürlich uns ganz bewusst, dass man die Hingabe manchmal nicht sehr gut leben kann, wenn man sehr selber verletzt ist. Es hängt sehr eng mit dem Wissen um die Gotteskindschaft zusammen. Aber wenn jemand eine schlechte Erfahrung gemacht hat in seinem Leben, dann wird er sich auf Gott auch schwer einlassen. Das ist völlig klar. Das ist uns völlig bewusst. Und da braucht es einen Weg der Heilung. Und da braucht es einen Weg für jeden Einzelnen von uns, weil niemand ist heil von uns, um diesen guten Weg zu Jesus Christus zu finden, weil nur er kann uns heilen. Und es ist ihm ganz wichtig, dass ihr alle wisst, dass es ist nie zu spät für Umkehr. Und jetzt befinden wir uns gerade ein paar Tage vor dem Pfingstfest. Und jetzt ist der beste Moment, wer es nicht eh schon tut, durch die Pfingstnovene oder so sich vorzubereiten, dass man den Heiligen Geist bittet, dass er kommt und dass er Platz nimmt in uns und dass wir zur Umkehr bereit sind und dass wir uns innerlich darauf vorbereiten, dass der Heilige Geist uns erfüllen möge, weil das Ziel, das wir alle haben, ist natürlich das vertraute Zurückkommen zu Jesus Christus, zu Gott, als seine Kinder, in diese Gotteskindschaft, von dem wir schon so oft geredet haben, ja, und von dem ich auch schon versucht habe, es euch so gut darzulegen, weil letztendlich geht es um das. Es geht darum, dass wir Gott als unseren Schöpfer anerkennen und dass wir zurückfinden zu ihm und in diese Geborgenheit und dass wir das aus dieser Liebe schöpfen können und uns dadurch dann eben auch besser verschenken können an die anderen. Und das ist dann eine gelebte Hingabe. Das ist vom heiligen Franz von Sales. Wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart Gottes. Und selbst dann, wenn du nichts getan hast in deinem Leben, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, wenn du es zurückgeholt hattest, dann hat sich dein Leben wohl erfüllt. Also um das geht es. Und dass wir diesen Weg der Versöhnung immer wieder gehen und dass es nie zu spät ist dafür. Jetzt beginne ich mit dem neuen Vortrag des heutigen Abends in die Sakramentalität der Ehe. Manchen Menschen erscheint die sakramentale, die kirchliche Ehe geradezu gefährlich, da sie ja offenbar verhindert, dass man sich wieder einfach trennen kann, wenn es nicht klappt. Und deswegen heiraten sehr viele heute nicht mehr. Es gibt natürlich noch andere Gründe, aber das ist eines der Gründe, die ich sehr oft gehört habe schon. Und daher begnügen sich Paare, wenn überhaupt, mit der standesamtlichen Trauung. Und dann fragen sich viele, gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen standesamtlich oder kirchlich, außer dass man das in der Kirche feiert? Ja, das verstehen ganz viele nicht mehr. Es ist auch das Problem der Ehevorbereitung. Viele Diözesen bemühen sich jetzt, dass man eine bessere und auch vielleicht längere Ehevorbereitung hat, damit man versteht, was man da eingeht, wenn man vor dem Altar sich das Ehesakrament spendet gegenseitig. Es ist ein großer Unterschied, ein entscheidender Unterschied zwischen dem Standesamt und der kirchlichen Trauung. Die meisten von euch wissen das ja eh. Man könnte es auch so ausdrücken. Bei der standesamtlichen Trauung wird die Ehe rein horizontal gedacht. Du und ich und mehr braucht es nicht. Man sichert sich ab, vielleicht noch durch einen Ehevertrag und das ist es. Aber durch die sakramentale Hochzeit, es öffnet sich eine ungeahnte Dimension der christlichen Identität, so kann man sagen. Und zwar, wir öffnen uns durch dieses Sakrament zu den Kraftquellen voller Gnade, die uns geschenkt werden. Und dazu muss man aber verstehen, was das Sakrament überhaupt ist. Erstens könnte man sagen, Gott handelt. Gott schließt einen Bund mit uns und er handelt am Menschen. Es ist nicht etwas Äußerliches, sondern es ist ein inneres Handeln. Es verändert sich etwas durch Gott. In jedem Sakrament schließt Gott einen Bund mit dem Menschen oder am Menschen. Er tut etwas an ihm und lässt ihn dann sein Leben leben. So könnte man sagen. Es ist Christus selbst, den wir im Sakrament begegnen. Er ergreift uns mit seiner Gnade. Bei der Priesterweihe wird der Priester umgewandelt in das Haupt Christus, damit er mit Christus ein Ich ist. Und in der Ehe bewirkt Jesus Christus die bräutliche Liebe in der Frau und die Liebe des Bräutigams im Mann. Und beide Berufungen drücken das innere Geheimnis der Kirche aus. Das werden wir heute hören. Zweitens, also das erste ist, Gott handelt. Das zweite ist, es ist ein Dreierbund. Der Einzelne darf mit etwas rechnen, was er sich aus sich selbst niemals haben kann. Es ist wie, wenn man einen Anschluss macht an eine Starkstromleitung, so könnte man sagen. Gott verbindet sich mit uns im Sakrament und ich nehme teil an ihm, an seiner Kraftquelle. Er ist nun meine Kraftquelle. Und wir beide gehen jetzt einen Dreierbund mit Gott ein, beim Sakrament der Ehe. Und das dritte ist, es ist auf Dauer. Ehe wird so zu einem Dauersakrament, aus dem Leben fließt. Eine Dauerquelle von göttlicher Gnade, so könnte man sagen. Nicht nur am Hochzeitstag, nicht nur an dem Tag, wo man vor dem Altar steht, nicht nur in dem Moment, wo man das sich verspricht, das Eheversprechen, sondern Gott ist immer dann anwesend, wenn die Eheleute den Bund halten. Das heißt, eine Ehe wirkt auf die Gesellschaft, wirkt in die Gesellschaft hinein, in unsere Umwelt. In der Ehe ist Jesus auf eine Art und Weise verbunden, anders als bei den anderen Sakramenten. Er schenkt unserer Liebe eine Kraft und eine Weihe, die weit über das Miteinander der Beziehung hinausgeht. Wir sind viel mehr als nur zu zweit. Wenn wir uns das Ja-Wort geben vom Altar, dann verbindet sich das Ja-Wort mit Christus. Und das ist nur bei diesem Sakrament so. Immer dort, wo sich dieses Ja-Wort füreinander erneuert, wo wir uns das Ja-Wort füreinander erneuern, fließt Gnade. Immer dann, wenn wir uns aneinander verschenken, wenn wir uns gegenseitig dienen, wenn wir uns gegenseitig helfen, wenn wir unsere Liebe zeigen, dann fließt Gnade. Und man kennt das auch von Ehepaaren, die so miteinander umgehen, so liebevoll. Das ist eine, man hält sich irrsinnig gerne bei solchen Ehepaaren auf. Das ist eine, da spürt man eine besondere Gnade. Also ein Bund hat mit ganzer Hingabe zu tun. Mit radikaler Hingabe. Ich sage nämlich zu meinem Mann ja, ohne zu wissen, was das alles beinhaltet. Das kann man aber nur, wenn man im Hintergrund diese Kraft hat, diese Quelle, die niemals versiegt, die alles Weltliche übersteigt. Sonst theoretisch, wenn man das alles nicht weiß, könnte man nie sagen, ja, ich halte dir mein Leben lang die Treue und dieses Versprechen geben wir uns auf einmal da. Weil wir wissen nicht, was in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren ist. Wir wissen es nicht. Wir können das nur machen, weil wir vertrauen, dass Gott mit uns in diesem Dreierbund ist und dass seine Kraftquelle nicht aufhört. Und dass wir ihn bitten können, dass er in Situationen, wo es uns nicht gut geht, dass er da es übernimmt. Wie oft habe ich schon gesagt, jetzt musst du übernehmen, ich kann jetzt nicht. Oder wie kann ich das verstehen, hilf mir, Herr Gott, wie geht das? Und wenn man in diesem Bewusstsein eine Ehe lebt, dann kann man gewiss sein, dass er immer zur Stelle ist und er immer hier helfen wird, unser Herr. Weil wir sagen ja, was wir uns am Altar versprechen, heißt, Franzi, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Das ist ein Versprechen, das kann man nach menschlichem Ermessen niemals sagen. Wir sagen es nur, weil wir dieses Vertrauen haben, dass es gut gehen wird. Mit Gottes Hilfe. Also das Sakrament ist immer wirksam, eine Quelle, die immer da ist. Wenn es ein Ehepaar füreinander als Auftrag füreinander sieht, dann wird es auch immer gnadenwirkend sein. Es ist sozusagen das Sakrament, das wir zu Hause haben. Es ist sehr praktisch am Weg der Heiligkeit. Und jedes Sakrament ist Gedächtnis, Vollzug und Prophetie des Heilsgeschehens Jesu Christi. So ist auch die Definition des Sakraments. Und über die Ehe sagt Johannes Paul II. Folgendes. Als Gedächtnis befähigt und verpflichtet, sie das Sakrament der Großtaten Gottes eingedenk zu sein und für sie vor ihren Kindern Zeugnis abzulegen. Als Vollzug befähigt und verpflichtet es sie, einander und den Kindern gegenüber im Jetzt zu verwirklichen, was eine verzeihende und erlösende Liebe verlangt. Und als Prophetie befähigt und verpflichtet es sie, die Hoffnung auf die künftige Begegnung mit Christus zu leben und zu bezeugen. Das ist das Triptychon, was wir schon öfters gesehen haben. Jesus beruft sich auf den Anfang, auf das Herz und auf die Auferstehung. Alle drei haben wir schon besprochen. Und nun passiert etwas Neues. Jetzt kommt die sogenannte Krönung des Triptychons. Es kommt etwas dazu, eine Stelle, die wir jetzt gleich lesen werden. Und zwar heißt es auch die große Analogie Christus mit der Kirche, die Analogie zu Ehemann und Ehefrau. Und unter dieser Krönung kriegt alles andere noch wiederum eine neue Bedeutung, sagt Johannes Paul II. Diese Epheserstelle 5:31-32 heißt: Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Bevor ich jetzt weitergehe auf dieses tiefe Geheimnis, möchte ich gerne noch etwas erwähnen, was ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe, weil wir haben diese Stelle ja schon, jetzt schon zweimal gelesen. Also nicht dieselbe Stelle, aber eine ähnliche Stelle, aber worum es geht, dass der Mann Vater und Mutter verlassen wird und sich an seine Frau binden wird. Und ich habe schon einmal gesagt, das ist genau die richtige Folge. Das kann man nicht verdrehen und nicht abkürzen. Zuerst muss der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Das heißt, zuerst wird der Mann selbstständig. Das ist diese Erfahrung des Alleinseins. Er wird reif und er verlässt Vater und Mutter. Und das haben wir, diesen Teil haben wir noch nicht besprochen. Der ist aber wirklich wesentlich wichtig und deshalb möchte ich das jetzt besprechen. Und zwar, wenn es hier so steht, dann ist das wieder mal eine besondere Betonung, weil bei den Juden war es nicht üblich, dass der Mann sein Vater- oder Mutterhaus verlassen hat, sondern die Frau, die neue Frau, seine Frau, die Schwiegertochter, ist immer in das Haus des Mannes gekommen. Und das ist hier jetzt eine Betonung, weil das soziologisch nicht stimmt. Und was heißt das? Immer wenn etwas, wenn man ein bisschen genauer hinschaut und es soziologisch nicht stimmt mit dem Judentum, dann hat das eine Bedeutung. Und Johannes Paul II. Sagt, dieses Verlassen des Mannes, seines Vaters, seiner Mutter bedeutet, er muss sich ganz abnabeln. Und wenn man das nicht tut, das betrifft genauso auch die Mutter, also die Ehefrau, dass sie sich abnabelt von ihren Eltern, von ihren Herkunftsfamilien. Abnabeln heißt nicht, dass man die Verbindung kappt und dass man sich nicht mehr kümmert um seine Eltern, überhaupt nicht, das heißt es nicht. Es heißt nur, dass ein Mann dadurch reif und ehefähig wird, indem er sagt, lieber Vater, liebe Mutter, ihr habt mich erzogen und ich danke euch für das Leben, das ihr mir geschenkt habt und für eure Erziehung und dass ich so ein schönes Leben gehabt habe. Aber nun bin ich reif und ich wende mich meiner Frau zu. Und meine Frau wird die wichtigste Frau jetzt in meinem Leben. Das ist deshalb so wichtig, dass das vollzogen wird, weil ganz viele Ehefrauen darunter leiden, wenn ihre Männer nicht loskommen von ihren Müttern. Und genauso ist es auch, dass viele Männer darunter leiden, wenn ihre Ehefrauen von ihrem Vater oder der Mutter nicht loskommen. Es ist sehr kränkend, wenn eine Ehefrau immer sagt, da muss ich jetzt meinen Vater fragen, weil der weiß das alles. Und es ist sehr kränkend, wenn ein Mann sagt, meine liebe Ehefrau, meine Mutter hat immer das und das gesagt und immer das und das gemacht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen harmlos, wie ich es darstelle, aber das ist eine Gebundenheit, die nicht günstig ist für eine Ehe. Das werdet ihr sicher verstehen, was ich damit meine. Es ist eine Verbindung, die nicht gelöst worden ist. Es gehen ganz viele Ehen und ganz viele Beziehungen gehen kaputt, weil Beziehungen davor nicht anständig beendet worden sind und gelöst worden sind. Und in dem Fall geht es darum, dass man als Ehemann, als Ehefrau das wirklich vollziehen muss und seinem zukünftigen Ehepartner die Chance gibt, dass er der neue wichtigste Mensch ist in seinem Leben und nicht die Mutti und nicht der Vati, wie es bis jetzt vielleicht war. Gut, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen, sich an seine Frau binden. Das heißt, sie verloben sich, sie heiraten und sie werden ein Fleisch. Das ist die Hochzeitsnacht. Das ist die richtige Reihenfolge. Das ist die geordnete Sexualität. Das ist die Ordnung in der Geschlechtlichkeit. Das ist auch das steht hier so. Und wenn wir es nicht so machen, dann ist das eine schwere Sünde. Sexualität vor der Ehe oder ein Zusammenleben ohne kirchliche Hochzeit ist eine schwere Sünde. Aus vielen verschiedenen Gründen. Ihr werdet es jetzt vielleicht schon inzwischen verstanden haben. Das ist die Gefahr beinhaltet, dass man sich gegenseitig benutzt, dass man vielleicht auch nicht mehr frei entscheiden kann, weil da ganz viele Hormone ausgeschüttet werden und so weiter und so fort. Ich werde dann nächstes Mal noch ein bisschen darauf eingehen, bei unserem letzten Teil. Und jetzt kommt dieser Satz, dies ist ein tiefes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Das ist der heilige Paulus, enthüllt hier eine große Analogie. Und eine Analogie heißt, es ist eine Entsprechung. Es drückt eine Beziehung aus, die es in der Realität gibt. Die gegenseitige Hingabe der Eheleute soll als Abbild der Beziehung zwischen Christus und der Kirche verstanden werden. Am Beginn einer Beziehung lernt man sich kennen und lieben. Und dann kommt bei der Hochzeit noch das Göttliche des Sakramentes dazu. Es geschieht eine Wandlung durch die Ehe. Bei der Taufe, das ist etwas anderes. Das ist eine Neuschöpfung des Menschen. Wir bekommen ein neues Sein. Aber bei der Ehe, beim Sakrament der Ehe, passiert eine Verwandlung, eine Wandlung. In Familiaris Consortio sagt Johannes Paul II. Dank des sakramentalen Charakters ihrer Ehe haben sich Mann und Frau auf zutiefst unlösbare Weise aneinander gebunden. Ihr gegenseitiges Sich-Gehören macht die Beziehung Christi zur Kirche sakramental gegenwärtig. Wir verstehen jetzt immer besser, warum eine Ehe, sofern sie richtig geschlossen ist, sofern sie wirklich zustande gekommen ist, warum diese Ehe unauflösbar ist. Weil die Liebe Gottes zu seinem Volk, zur Kirche, nicht kündbar ist. Er kündigt uns seine Liebe niemals auf. Und die Ehe zwischen Mann und Frau zeigt dieses Bild, was Gott zu den Menschen hat. Und deswegen und auch, weil wir sagen bei unserem Eheversprechen, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Aber eben auch, weil die Ehe zeigt die Liebe Gottes zu den Menschen. Deswegen ist die Ehe, die sakramentale Ehe, nicht auflösbar. Sofern sie zustande gekommen ist. Es gibt natürlich die Annullierung, das ist was ganz anderes. Da wird nur geschaut, ob die Ehe zustande gekommen ist oder nicht. Das ist auch keine Scheidung, sondern da wird einfach festgestellt, dass die Ehe niemals zustande gekommen ist. Wenn die Ehe zustande gekommen ist, ist sie nicht mehr trennbar. Genau. Durch alle Sakramente und die Gabe des Heiligen Geistes, der unser Herz verwandelt, der Heilige Geist, der unser Herz verwandelt, der macht uns dieses weiche Herz, hört Christus, der Bräutigam, nie auf, seine Braut in ihrer Hingabe zu formen, bis zu dem Tag, an dem er in Herrlichkeit wiederkommen wird, so glauben wir. Dann wird er seine Braut, die Kirche, sein Volk, uns jeden Einzelnen, bei der himmlischen Hochzeit am jüngsten Tag in der völligen Hingabe der Auferstehung empfangen. Und die Erlösung der Menschheit wird dann vollendet sein. Christus ist gekommen, um die Menschheit zu retten und jeden von uns zu retten. So wie der Mann seine Frau rettet, wenn sie in Gefahr ist. Er hat uns, die Menschheit, dazu bestimmt, die ewige Braut Gottes zu sein. Und Christus, der Bräutigam, ist gekommen, um mit seiner Braut, der Kirche, eins zu werden, ein Fleisch zu sein und so jeden von uns in diese göttliche Gemeinschaft hineinzuführen, dann bei der Auferstehung. Und was ist das nun mit dem Sakrament der Ehe? Die Ehe hat Jesus Christus zu einem Sakrament erhoben, zu einem kirchlichen Sakrament. Am Anfang, bei Adam und Eva, wurde das Geheimnis dieser Liebe, das in Gott von Ewigkeit her verborgen war, sichtbar gemacht, zum ersten Mal bei diesem ersten Ehepaar. Gott hat sich in der Ehe geoffenbart. Daher wird die Ehe zwischen Adam und Eva auch das Ursakrament genannt. Gott hat sich zum ersten Mal, hat er seine Liebe gezeigt in der Ehe von Adam und Eva. Es ist das erste Sakrament, deswegen wird es das Ursakrament genannt. Und in der Erlösung wird dasselbe Geheimnis durch die himmlische Hochzeit enthüllt zwischen Christus und seiner Braut. Dieses Geheimnis wird sozusagen enthüllt, weil wir darauf angelegt sind, mit Jesus Christus diese himmlische Hochzeit wieder einzugehen. Es wird dann die Erfüllung sein und die Vollendung dieses Strebens nach Liebe. Es hat seinen Anfang genommen durch die Hingabe Christus an seine Braut, nämlich als Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, und vollendet sich in der Auferstehung. Christus hat die Ehe in den Rang eines Sakraments der Kirche erhoben. Das hat es davor nicht gegeben. Die einzige Ehe, die in ihrer ganzen Fülle verwirklicht wird, in ihrer ganzen Fülle, in ihrer ganzen Bedeutung, tiefsten Bedeutung, ist jene zwischen Christus und der Kirche. Und das ist das Geheimnis, das von Jesus, von Ewigkeit her in Gott verborgen ist. Nämlich, Gott hat die Menschheit dazu geschaffen, um sich in Christus mit ihr zu vermählen. Wir sind geschaffen worden mit diesem Verlangen nach Liebe, weil wir auf diese himmlische Hochzeit hin ausgerichtet sind. Weil dieses Verlangen wird erst dann gestillt sein, wenn wir mit Jesus Christus vermählt sind. Durch die Sünde im Paradies ist diese Gabe des Menschen, sich ganz hinzugeben, verschwunden. So haben wir das gehört. Es beginnt ja die Neigung, einander zu dominieren. Mit diesem berühmten Satz, er aber wird über dich herrschen. Und das Herrschen übereinander beginnt, der Mann über die Frau mit seiner Kraft und die Frau über den Mann mit ihrer Raffiniertheit. Jeder kommt in die Versuchung, den anderen zu benützen, statt in der Freiheit der Hingabe anzunehmen. Jeder ist versucht, den anderen für sich zu instrumentalisieren, ihn für seine eigenen Interessen zu benutzen. In dieser Situation leben wir heute. Alle von uns. Und wir werden jetzt die Verse des Epheserbriefes betrachten, die diesen Vers, den ich jetzt gerade vorhin vorgelesen habe, vorangehen. Und jetzt gleich wieder den Bildschirm freigeben und ich bitte die Eva, dass sie es vorliest.
So. Einer ordnet sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allen den Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche.
Das ist eine Bibelstelle, die sehr oft falsch verstanden wird. Wir waren jetzt vor einem Jahr bei einer Hochzeit, da hat sich das Paar diese Bibelstelle ausgesucht als Lesungsstelle, also bei der Hochzeitsmesse. Und wir waren da sehr erstaunt. Der Priester hat dann sehr gut darüber gepredigt. Er war scheinbar sehr tief in der Theologie des Leibes drin. Und wir haben uns sehr gefreut, weil es ist eine Stelle, die über die sehr selten gepredigt wird, weil sie eben so falsch verstanden wird. Also ich habe selten noch eine Predigt darüber gehört. Dabei ist sie eine irrsinnig schöne Stelle. Und Johannes Paul II. Hat eben genau diese Stelle benutzt, um eben dieses Triptychon jetzt, diese Krönung des Triptychons zu erklären. Und deswegen ist es hochinteressant für uns. Und zwar, das beginnt, einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Also man soll sich gegenseitig einander unterordnen in der Ehrfurcht vor Christus. Wir beide als Ehepaar lieben Christus. Wir haben eine Ehrfurcht. Ja, wir lieben ihn, wir achten ihn. Und in diesen Bezogenheit auf diesen Dritten in unserem Bund fällt es natürlich leicht oder leichter, wenn man das Ganze durchdenkt und wenn einem das bewusst ist, sich dem anderen unterzuordnen. Weil der Dritte im Bund ist unser Schöpfer, er hat uns erschaffen und wir sagen Danke, und indem wir dieses Danke sagen, können wir uns gegenseitig dienen. Wir können es ja auch, ich meinem Mann und mein Mann mir ausdrücken, diese Dankbarkeit. Im Sakrament hat sich Christus mit jedem der Ehepartner verbunden. Jeder soll den anderen schätzen, achten und ehren, aber in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Das ist ja noch leicht verständlich, finde ich, das geht ja noch. Aber jetzt wird es interessant. Es heißt weiter: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Auffallend hier ist, dass zuerst mal die Frauen angesprochen werden. Sie sollen sich den Männern unterordnen. Das heißt nicht, dass sie es unbedingt zuerst machen sollen, aber sie sollen, es ist bewusst, es ist jetzt hier eine Betonung darauf, dass die Frauen als erstes angesprochen werden. Warum wohl? Weil wir ja schon gehört haben, dass wir zum Dominieren neigen durch die Ursünde. Wir sind nicht mehr empfänglich, sondern wir neigen dazu zu dominieren. Und jetzt heißt es hier, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn Christus. Das heißt, dem Herrn Christus ordnen wir uns unter, da gelingt es scheinbar, aber unseren Männern nicht. Das klingt so, als ob die Frau etwas störrisch wäre. Eine Frau, die erkannt hat, dass der Herr ihr Schöpfer ist, nur Liebeswill für sie, die Liebe in Person ist, da ist es natürlich, wir sind ja sehr hellhörig und wir hören ja diese Sachen sehr oft schneller, ja, als unsere Männer. Das heißt, da können wir uns unterordnen, aber es steht hier, wir sollen uns unseren Männern unterordnen, wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Wir können uns sehr gut unserem Mann unterordnen, denn er ist in dieser Art und Weise das Haupt der Frau, wie, und dieses Wie ist das göttliche Wie, weil es heißt, wie Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sich immerhin für die Kirche ans Kreuz schlagen lassen. Wenn ich als Frau einen Mann habe, von dem ich weiß, dass er mich verteidigen würde und meine Kinder verteidigen würde bis aufs Blut, wenn er alles machen würde, um uns zu retten in jeglicher Gefahr und uns vor allen Gefahren zu verteidigen und zu beschützen, dann ordne ich mich liebend gern diesem Mann unter. Liebend gern. Ich tue es auch gern, weil ich weiß, mein Mann beschützt uns. Und das ist damit gemeint. Es ist nichts anderes damit gemeint. Natürlich wird das, wenn man das feministisch auslegen will, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Aber es ist, wenn man genau hinschaut, muss es genau lesen und genau hinschauen, dann ist es etwas Wunderschönes. Dann stimmt diese Ehe. Weil wenn ich weiß, mein Mann ist bereit, sich uns hinzugeben und sein Leben zu riskieren, na dann ordne ich mich ihm irrsinnig gern unter. Weil dann ist es ein gegenseitiges Unterordnen. Ich mache das, was ich kann, und er macht das, was er kann. Er verteidigt uns, er ist stark, größer meistens, er hat mehr Kraft, er verteidigt uns. Er haut auf den Tisch mal bei der Lehrerin und sagt, was für eine Ideologie bringen Sie da unseren Kindern bei? Er verteidigt uns. Es ist ihm das Auffallende bei dieser Passage oder bei diesem Vers, dass mit der Frau begonnen wird. Also es scheint besonders wichtig zu sein, dass es uns Frauen gesagt wird, liebe Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr es auch schon beim Herrn Jesus Christus macht. Dort könnt ihr es scheinbar leichter. Also, es ist gut für den ehelichen Frieden, das zu befolgen. Wir haben ja gehört, dass die Wunde der Frau ist, es nicht empfänglich zu sein. Und daher neigen wir zur Kontrolle, zur Dominanz und so weiter. Zu dieser Machtausübung. Und ich glaube, dass sich sehr viele Interpretationen dieser Bibelstelle, sich diesen Fehlglauben bedienen und dieser erbsündlichen Schwäche, die nur aus dem Misstrauen gegen Gott erwachsen sind. Also ganz offensichtlich ist es aber immer schon bekannt gewesen, dass sich eine Frau Gott unterordnen kann, aber seinem eigenen Ehemann nicht so leicht. Und dann geht's weiter. Denn der Mann, also ja, das habe ich schon. Ja, doch. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Christus hat uns gerettet. Er ist sein Leib. Die Kirche ist sein Leib. Und er hat uns gerettet. Also, ich habe schon gesagt, es ist dieses vergleichende Wie, das ist das göttliche Wie das Haupt, der Mann ist das Haupt, aber wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Es soll einmal ein Mann so weit sein, dass er sagt, ich lass mich bis ans Kreuz nageln. Das ist natürlich, das wünschen wir uns niemandem, das wünschen wir uns auch nicht, aber dass er bereit ist, es zu tun, das spüren wir Frauen sehr schnell und das ist uns schnell klar. Und ob er tapfer ist und nicht wieder Adam seine Frau nicht beschützt. Und dieses nicht vermögen können, das ist diese Wunde des Mannes, dieses nicht genügen und dieses nicht seine Frau verteidigt haben. Also ich kann dann, wenn ich das weiß, dass uns verteidigt, dann kann ich diesem Mann vertrauen und dann ist da ein großes Einverständnis in der Ehe. Das ist ein großes Vertrauen dann da. Wenn ein Mann Haupt der Frau ist, wie Christus Haupt der Kirche ist, dann bedeutet das für den Mann umgekehrt. Der Mann ist der Erste, der die Hingabe vollziehen soll. Die Frau antwortet dann mit ihrer Hingabe. Und das heißt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. Das ist die Tiefe des Geheimnisses der Ehe. Christus hat die Kirche gerettet durch seine Hingabe. Hingabe leben ist das Ziel. Wir müssen immer wieder versuchen, alles ins Reine zu bringen, weil wir verletzt sind und weil wir uns selber nicht verzeihen können und dem Nächsten nicht verzeihen können und auch Gott oft nicht verzeihen können. Also es braucht immer wieder diesen Schritt, dass wir der Reinigung und des Hinschauens auch und dieses Erkennen, sonst kommen wir überhaupt nicht weiter in unserem Leben. Und wenn wir frei sind, ich habe das schon gesagt, wenn wir frei sind für etwas, dann können wir die Hingabe leichter leben. Das heißt, wir müssen frei werden, zuerst mal von irgendwelchen Abhängigkeiten, um frei zu werden für die Hingabe. Nur wer innerlich frei ist, und zwar diese christlich gemeinte Freiheit. Wenn es mir nichts mehr ausmacht, wenn mich jemand beleidigt, wenn es mir nichts mehr ausmacht, wenn ich unabhängig davon bin, wenn ich mich nicht mehr verteidigen muss, wenn ich mich nicht mehr rechtfertigen muss, wenn ich keine Menschenfurcht habe, wenn ich meinen Mitmenschen verziehen habe, weil Gott hat alles schon gerecht. Er ist am Kreuz gestorben für alles, was passiert, auch für das, was mir angetan worden ist, von meinen Feinden. Er hat dafür schon gesühnt. Er hat am Kreuz schon gesühnt. Und wenn mir das klar wird und bewusst wird, dass er das alles schon im Vorhinein gemacht hat, Na, dann kann ich ja dann auch vielleicht leichter verzeihen den anderen. Und wenn ich verzeihe und hinschaue und mich reinige innerlich, indem ich zur Beichte gehe und unsere ganzen Instrumente wahrnehme, die wir in der katholischen Kirche haben, dann werde ich frei für etwas, dann werde ich frei zur Hingabe. Das betrifft alle Menschen, egal ob verheiratet oder zölibatär lebend, das betrifft natürlich jeden von uns. Aber das ist die christlich gemeinte Freiheit. Und um die Hingabe leben zu können, das ist die Antwort auf diese Liebeserklärung, die Jesus Christus für uns gemacht hat, am Kreuz. Es geht hier bei diesem tiefen Geheimnis der Ehe, geht es darum, dass wir erkennen, dass wir die Ganzhingabe nur leben können, indem wir uns gegenseitig unterordnen. Wir werden nie glücklich werden, wenn wir darauf warten, dass der andere uns etwas tut, damit er das erfüllt, was ich von ihm erwarte. Und das geht überhaupt nicht. Das wird nie funktionieren. Sondern es geht darum, dass ich mich dir unterordne, indem ich dir diene, indem ich unseren Kindern diene, indem ich jetzt einmal was hinunterschlug, was ich dir sagen wollte, indem ich dir eine Zärtlichkeit erweise. Es muss ja nicht immer nur Sexualität sein, es kann auch eine andere Form von Zärtlichkeit sein. Es kann, wie gesagt, Reifenwechsel sein, es kann ein gutes Essen sein, es kann, ich koche dir dein Lieblingsessen oder ich
nähe mir meine Hose.
Ich stopfe dir deine Hose oder deine Socken. Diese Sachen, die man auch vielleicht gar nicht bemerkt immer. Aber das ist diese Freiheit, sich an den anderen hinzugeben, ohne sich was zu erwarten. Es klingt jetzt sehr hart oder ich weiß, dass das Leben anders ist und es ist überhaupt nicht so, dass ich es frei leben kann, was ich da sage. Aber immerhin habe ich verstanden, dass das das Ziel ist und das versuche ich einzuhalten. Und so ergeht es jedem, der das hört. Ja? Das ist das Ziel. Es ist immer gut, wenn man weiß, was das Ziel ist und sich danach auszurichten. Dann sind alles einfach Hilfen, damit wir unsere Ehe besser leben können und unser Leben hier auf Erden besser leben. Also für die Frau bedeutet die ganze Hingabe, ich vertraue dir, ich übergebe dir mein Leben, du meinst es nur gut mit dir, ich versuche nicht mehr zu dominieren und so weiter. Und für den Mann bedeutet die ganze Hingabe, dass er bereit ist zu dienen, so wie Christus gedient hat. Eine Frau sehnt sich danach, mit ihrem Mann in einer tiefen Vertrautheit zu leben, eine Sicherheit zu bekommen. Und dass er auch ihre Schönheit sieht, auch ihre innere Schönheit. Sie niemals zu benutzen, sie zu verteidigen und eine klare Mission zu haben. Und so weiter und so fort. Es gibt viele Eigenschaften, die sich Frauen wünschen von ihrem Mann. Das ist natürlich in jeder Situation, in jeder Beziehung, ist es etwas Spezielles anderes sein. Und für eine Frau kann es auch bedeuten, die ganze Hingabe nicht mehr zu kontrollieren, sich beschenken zu lassen, die Zügel aus der Hand geben, nicht immer zu nörgeln, zufriedener zu sein, sich helfen zu lassen. Dem Mann, das scheint sehr wichtig zu sein, so hören wir immer von Männern, Respekt und Anerkennung zu zeigen, ja? Ihn nicht zu diffamieren in der Öffentlichkeit, sanft zu sein. Und ja, da gibt es noch ganz viel, könnte man aufzählen. Pater Johannes Lechner von den Johannesbrüdern hat gesagt, ein Mann braucht Anerkennung und das Gefühl, respektiert zu werden. Eine gewisse Bewunderung darf auch dabei sein. Okay, also das ist dieses tiefe Geheimnis, dieses Mysterium. Eheleute leben ein Geheimnis, so kann man sagen. Es ist so wichtig, dass Natur und Gnade zusammenspielen. Also das, was wir leben und das, was von Gott dazukommt. Also der Mensch mit seinem Handeln und die Gnade Gottes. Dieser Text des heiligen Paulus hat nichts mit Minderwertigkeit der Frau zu tun. Ich hoffe, das habt ihr jetzt verstanden. Denn Mann und Frau sind vor Gott vollkommen gleichwertig. Sie stehen ja nebeneinander, sie sind gleich an Würde. Es ist nur die Weise, wie die beiden lieben sollen. Das wird damit gesagt. Ja? Sie sind gleich an Würde, sie stehen nebeneinander, sie verschenken sich einander, aber wie das geschehen soll. Und das ist natürlich unterschiedlich, weil sie ja völlig verschieden sind. Papst Franziskus hat einmal gesagt, man braucht Mut, um so zu lieben, wie Christus die Kirche liebt. Also man braucht Mut, weil es so ein hohes Ziel ist. Wenn christliche Eheleute unter der Führung des Heiligen Geistes leben, dann können sie dank der Gnade, die Gott ihnen schenkt, aus Liebe in wechselseitiger Hingabe und gegenseitiger Unterordnung leben, statt in gegenseitigem Beherrschen und Dominieren. Die Ehe ist eine Urzelle des Bundes Christi mit der Kirche, die zur Erlösung der Menschheit führt, und sie trägt die gegenseitige Hingabe der Eheleute, trägt zur Erlösung bei. Und zwar für die gesamte Menschheit. Wenn wir beide uns diese Unterordnung und diese Hingabe leben, dann tragen wir zur Erlösung der gesamten Kirche bei. Das ist ein tiefes Geheimnis. Und zwar zunächst von uns selbst und dann eben geheimnisvoll für die ganzen Menschen, sagt Johannes Paul II. Und das ist eine frohe Botschaft für uns Ehepaare. Wir können durch eine bemüht gut gelebte Ehe können wir zur Lösung der ganzen Menschheit beitragen. Das ist ein großes Geheimnis. Aber trotzdem, sagt Johannes Paul II., es gibt schlussendlich nur eine einzige Berufung der menschlichen Person, die Berufung zur bräutlichen Liebe, das heißt die Liebe, in der man zum Geschenk seiner selbst wird. Denn das allein ist die wahre Liebe und das kann jeder leben. Die bräutliche Bedeutung des Leibes führt vom Geheimnis der Schöpfung zur Erlösung des Leibes. Das Geheimnis der Schöpfung wissen wir, das war das im Paradies, haben wir das gesehen. Und vom Geheimnis der Schöpfung führt die bräutliche Bedeutung des Leibes zur Erlösung des Leibes. Und die Erlösung des Leibes, wir alle sind am Weg zur endgültigen Erlösung im Himmel. Und hier auf Erden sind wir gerufen, diese kleinen Schritte der Erlösung schon jetzt zu gehen. Und die Erlösung diese kleinen Schritte der Erlösung des Leibes heißt in der Reinheit leben. Es ist ein sich auf den Weg machen, auf den Weg der Heiligkeit. Den Gott zur Vollendung führen wird das schon. Aber er wird meine Erlösung vollenden, aber wir machen uns schon hier auf Erden auf den Weg der Erlösung. Und auf diesem Weg, auf diesem irdischen Weg der Erlösung spielt das Herz eine große Rolle. Jesus sagt, das Herz ist dieses Zentrum. Ja? Und wir haben ja auch vom Herz schon viel gesprochen. Und er sagt, Jesus Christus sagt uns, dass nicht das, was von außen hereinkommt, die Sünde bewirkt in uns und das Herz verhärtet, sondern das, was von uns hinauskommt. Das, was wir damit machen. Und es gibt jetzt ein Modell, das hat der Professor Bonelli entworfen. Er spricht öfters darüber. Ich weiß nicht, ob es von ihm ist eigentlich, aber er spricht öfters darüber. Ich glaube, er hat es ausgeführt. Und das heißt, das Modell Herz, Kopf und Bauch, damit man das alles ein bisschen besser versteht. Und zwar im Zusammenspiel von Bauch, Kopf und Herz können sich Menschen auf die wahre Liebe hin ausrichten. Und zwar mit dem Bauch kommt dieses Bauchgefühl, dieses sogenannte. Da nimmt man etwas auf als Gefühl. Man begehrt etwas. Das ist dieser erste Impuls, den man hat. Zum Beispiel, man verliebt sich. Das ist ein Bauchgefühl. Das ist ein Gefühl, das kommt und das auch wieder gehen kann. Das fliegt uns an quasi. Oder ich habe jetzt einen Heißhunger auf Schokolade. Oder ich habe das Gefühl jetzt, das stimmt mich jetzt traurig. Ja, das ist ein Gefühl. Und wir sind umgeben. Wir leben in einer Welt, wo nur von Gefühlen gesprochen wird. Wenn jemand sich in eine andere Frau verliebt und seine Frau sitzen lässt mit drei Kindern, also sich in eine neue Frau verliebt und seine angetraute Frau sitzen lässt mit drei Kindern, dann heißt das heute sehr schnell, ja, aber er liebt sie so. Ja? Also es geht jetzt immer nur ums Gefühl. Das war vor einigen Jahrzehnten nicht der Fall. Oder wenn ein Sportler erzählt, wie es ihm gegangen ist, dann erzählt er meistens von seinen Gefühlen. Dann erzählen sie eigentlich immer noch von ihren Gefühlen, wie es ihnen gegangen ist. Also wir leben in einer Welt, wo die Gefühle ganz wie ein Götzentum geworden sind. Ja, auf die Gefühle wird heute Wert gelegt und auf die wird gebaut. Also mit dem Bauch nehmen wir jetzt dieses Gefühl wahr, man begehrt etwas. Das ist gut und legitim. Ja? Wenn ich Hunger habe, dann esse ich was. Aber der Bauch schaut nur auf das eigene Ich und auf die eigenen Bedürfnisse. Es kennt kein Du. Der Bauch kennt nur mich. Nur meine eigenen, meistens egoistischen Gefühle. im Bauch entsteht eben dieses Verliebtsein, dieses Fasziniertsein. Aber es ist ein Gefühl. Und wie gesagt, Gefühle kommen und gehen. Wir können sie nicht beeinflussen. Ein Gefühl können wir nicht beeinflussen. Der Kopf überprüft dieses Bauchgefühl, oder zumindest er sollte es überprüfen. Das ist jetzt ein Modell, was ich jetzt da vorstelle, was eine Hilfe sein könnte für euch. Ja? Wenn wir es verstehen, wie dieses Modell funktioniert, dann kann es eine Hilfe sein, weil dann können wir in Zukunft es besser gehen, diesen Weg, diese Schrittweise. Also der Kopf sollte nun dieses Bauchgefühl überprüfen. Wir spüren im Bauch, da entsteht ein Gefühl, und jetzt können wir es mit dem Kopf überprüfen. Und zwar er prüft, ob etwas vernünftig und sinnvoll ist. Das kann der Kopf. Ob etwas in Ordnung ist oder in Unordnung, im Chaos. Ob etwas gut ist oder schlecht ist, ob etwas Sünde ist oder nicht. Das kann der Kopf, weil der Kopf weiß das. Und das Herz, das ist das Zentrum unseres Körpers, so sagen wir. Das Herz wägt jetzt ab. Es vergleicht den Bauch mit dem Kopf. Es wägt ab zwischen Gut und Böse, zwischen Tun und Unterlassen. Zwischen Hingabe und jemanden benützen. Das macht das Herz. Mit dem Herzen kann man sich aus Liebe selbstlos hingeben. Aber auch mit dem Blick auf den Partner auf etwas verzichten. Wir haben jetzt schon gehört, wie sich Jesus auf das Herz bezieht. Wie er sagt, wer in seinem Herzen, also wer eine Frau lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Und das ist jetzt damit gemeint. Wir können mit unserem Herzen entscheiden, ob wir den Schritt weitergehen und eine Sünde begehen oder ob wir uns zurückerinnern, dass wir ja verheiratet sind und uns wieder entscheiden dafür. Es ist eine reife Liebe, ist eine Entscheidung und die muss ich öfters treffen in meinem Leben. Die wird nicht nur einmal am Altar oder vor dem Altar oder in der Verlobungszeit getroffen, sondern die wird immer wieder, eine Liebe muss immer wieder entschieden. Ich entscheide mich immer wieder für dich, immer wieder. Also das Herz ist also eine Entscheidungsmitte oder man kann auch sagen, das Beziehungsorgan des Menschen. Und es hat eine Schlüsselposition. Es kann den Bauch regulieren und den Kopf instruieren. Es kann dem Kopf Ratschläge geben, es kann ihm etwas beibringen, dass sich der Kopf in Zukunft schneller, besser verhält und nicht mehr so verwirrt ist und nicht mehr alles zulässt. Und den Bauch regulieren. Nein, ich gehe jetzt nicht sofort meiner Versuchung nach und gehe jetzt eine Tafel Schokolade essen, weil ich weiß, es tut mir nicht gut. Und das Herz kann vor allem in jeder Situation den Weg zur wahren Liebe weisen. Und diese Entscheidung des Herzens, den guten Weg zu gehen, nennt man auch Tugend. Und eine Tugend muss eingeübt werden. Die Tugend, die uns besonders interessiert heute, ist in dem Fall, weil in der Theologie des Leibes ist die Tugend der Mäßigung. Das ist, kann der Heißhunger auf Schokolade sein, es kann aber auch die Mäßigung sein, einem Impuls nachzugeben, dass ich jetzt Sex möchte oder dass ich Pornografie anschaue mir und dass ich Selbstbefriedigung mache. Und der Weg der Mäßigung, der tugendhafte Weg wäre, das jetzt in eine andere Richtung zu leiten, zu verstehen, nicht jetzt zu ins Unterbewusstsein zu geben, sondern damit mich konfrontieren und sagen, nein, es ist nicht richtig. Ich entscheide mich, ich will es nicht. Ich entscheide mich dagegen, ich will es nicht. Und einen tugendhaften Weg muss man eben einüben. Das kommt nicht von irgendwo, sondern das muss man einüben. Die Tugend, kann man auch sagen, ist die Leichtigkeit im Tun des Guten. Wenn man eine Leichtigkeit kriegt, das ist so wie wenn man Klavier spielt, man kann sich ans Klavier setzen und Klavier spielen. So, man muss sich das mühsam einüben und üben, üben, üben und Schritt für Schritt, es wird immer besser und immer schneller und immer, und dann, wenn man es gut kann, wirkt es so, als ob es eine Leichtigkeit hätte. Dann hat man gut geübt. Und das Gleiche gilt auch für den tugendhaften Weg. Wenn man nur den Trieb zulässt, den bloßen Trieb, der führt zu Selbstverlust, zu rauschhaften Zuständen und so weiter. Das Versprochene, die versprochene Freiheit, wenn man das alles tut, was man will, kommt nicht, sondern es kommt eine Unfreiheit. Es ist ein Selbstverlust. Nur die Bändigung der Triebe lässt auf Dauer Gemeinschaft erleben. Weil die überwundene Triebhaftigkeit macht frei für das Heilige. Wenn sich der Mensch ganz ergreifen lässt durch die von Christus gebrachte Erlösung des Leibes, und da geht es um ein keusches Leben, um die Reinheit des Leibes, dann eröffnet er sich dem Leben aus dem Geist und erreicht die Reinheit des Herzens. Wenn ich mich eröffne, wenn ich schaue, dass ich ein reines Herz habe, eine Reinheit lebe, mit meinem Körper eine Reinheit lebe, dann eröffne ich mich dem Leben aus dem Geist. Und das führt wiederum zu einer Reinheit des Herzens. Und da gehe ich schrittweise der Lösung des Leibes. Alles, was ich mache, was wir machen, hat mit unserem Leib zu tun. Und daher ist die Erlösung des Leibes, führt über diesen Weg der Tugend und der Mäßigung. Es ist auch schon Zeit. Ich bin jetzt auch am Ende angelangt für den heutigen Tag.